In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am 21. März 2019. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland. 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Kilimandscharo wird saniert. Ellwangen. Polizeieinsatz wohl rechtswidrig. Geflüchtete aus vielen Städten sprachen bei der Kundgebung in Ellwangen. Doch zunächst zu den Nachrichten. Iranisch-kurdischer Regimekritiker aus Lörrach trotz Flüchtlingsanerkennung in Polen festgenommen. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg fordert die sofortige Freilassung des iranisch-kurdischen Regimekritikers, der vergangene Woche aufgrund eines Red Notice des iranischen Regimes am Flughafen Warschau festgenommen wurde. Der in Lörrach wohnhafte Mann, der im Iran aufgrund seiner politischen Aktivität verfolgt und in Deutschland als Flüchtling anerkannt wurde, war gerade unterwegs in der georgischen Hauptstadt Tiflis, um seine 2,5-jährige Tochter in Empfang zu nehmen. Sie sollte zu ihren Eltern nach Deutschland nachziehen und war von der Großmutter nach Tiflis gebracht worden. Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen bestimmte Länder die Mechanismen von Interpol missbrauchen, um RegimekritikerInnen zu verfolgen. Beispielsweise bei dem in Tübingen wohnhaften türkischen Aktivisten Barış Ateş, der letztes Jahr in Spanien festgenommen wurde auf Betreibung der türkischen Regierung. Es ist ein Unding, dass Staaten der Europäischen Union sich auf diesem Wege zum Handlanger der politischen Verfolgung anerkannter Flüchtlinge machen, anstatt diese zu schützen, erklärte McGillney, Geschäftsführer des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg. Der Flüchtlingsrat fordert die Bundesregierung auf, sich mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass der Festgenommene umgehend nach Deutschland zurückkehren darf. Bund überlegt, Flüchtlingskosten zu sparen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, möchte die Ausgaben für Flüchtlinge kürzen. Dies ginge zu Lasten der Kommunen, erklärte am Dienstag Vertreter des Landes und der kommunalen Landesverbände in Baden-Württemberg. Die Zahl der neuen Flüchtlinge ist zurückgegangen. Integration dauert jedoch über Jahre an. Durch die geplanten Kürzungen sieht Baden-Württemberg den Pakt für Integration zwischen Bund, Land und Kommunen gefährdet. Im Gespräch ist, die Mittel von derzeit 4,7 Milliarden Euro auf rund 1,3 Milliarden pro Jahr mehr als zu dritteln. Für Baden-Württemberg ein Verlust von mehreren hundert Millionen. Allein 2018 zahlte der Bund für die Unterkunft von anerkannten Flüchtlingen fast 190 Millionen Euro an das Land. Der Pakt für Integration hat ein Volumen von 160 Millionen Euro pro Jahr und speist sich aus den Geldern des Bundes. Die Kommunen und Kreise mussten zusätzlich nochmals 40 Millionen beisteuern. Für die nicht anerkannten, aber in Baden-Württemberg geduldeten Flüchtlinge zahlt der Bund nicht. Das Land beteiligt sich hier mit 134 Millionen Euro. Tübingen experimentiert mit Online-Befragungen. In Tübingen fragt die Stadt ihre Bürger per Handy-App über ihre politischen Meinungen ab. Kritiker sehen darin eine Vorstufe der unsicheren Online-Wahlen. So zum Beispiel der Chaos Computer Club. Jeder, der Zugang zu den Daten hat, kann diese letztlich manipulieren, also Hacker oder der Betreiber selbst. Für Abstimmungen in Firmen oder Vereine könnte die Technologie genutzt werden. Für politische Wahlen seien die Risiken heute allerdings zu hoch. In Estland nutzen Bürger bei der kommunalen EU-Wahl Ende Mai als erstes Land das E-Voting. Auch in den Schweiz hinterlassen Wähler in vielen Kantonen ihre Stimme bei Bürgerentscheiden seit Jahren online. In Tübingen sollen die Bürger in Zukunft zweimal im Jahr online befragt werden. Laute Überraschung bei Stuttgart 21 auf den Fildern. Statt 117 Züge pro Tag und Richtung sollen nun 127, also 10 mehr, auf der Strecke der jetzigen S-Bahn-Trasse durch Leinenfeld und Echterdingen rollen. Mehr Züge, aber darin enthalten auch mehr Züge mit besserer Gewichtsverteilung und somit weniger Lärm. Die geplanten Lärmschutzwand im Bahnhof Echterdingen mit dem knackigen Namen L13 könnte somit entfallen, weil laut Berechnungen nun 8 Dezibel weniger Schall anfallen sollen. Also mehr Züge machen anscheinend weniger Lärm. Ich bin jetzt hier im Studio mit dem Axel Meyer, BND Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, einen schönen guten Tag.
Ja, alles hat zwei Enden und diesmal scheint es ein gutes Ende zu haben. Das heißt mit dem Kilimandscharo in Buggingen, und der wird hier entsprechend abgedichtet. Das heißt, das Wasser läuft nicht mehr durch den Kilimandscharo durch, und ins Grundwasser, sondern das Problem scheint gelöst zu sein.
Ja, endlich. Also das ist ja eine unendliche Geschichte. Also wer durch Südbaden fährt und kommt bei Buggingen vorbei, das sieht dort so ein kleines Hügelchen in der Landschaft. Dieses Hügelchen, dieses kleine Berglein wird Kilimandscharo genannt, und das ist ein Abraumhügel. Abraumhügel heißt, unten drunter wurde vor 100 Jahren begonnen, Kali abzubauen, und als Abraumprodukt fiel Steinsalz an, und dieser Steinsalz wurde aufgetürmt, und seit 100 Jahren regnet es da drauf, und seit 100 Jahren geht da relativ viel Salz ins Grundwasser. Und seit über 20 Jahren beackert der BUND dieses Großthema.
Jetzt wird das Ganze abgedichtet. Wer zahlt? Ich meine, du hast immer vermutet, dass wir bezahlen. Sprich, wir bezahlen ja sowieso, indem wir salziges Wasser irgendwann mal trinken dürfen oder bereits trinken, beziehungsweise unsere Leitungen durchrosten und erodieren. Wer bezahlt das Ganze?
Also ursprünglich wollte die Firma Kali und Salz AG, die letztendlich verantwortlich ist für den Kaliabbau dort, die wollte, dass das übliche Prinzip angewandt wird. Und das übliche Prinzip ist das, dass man ja der Allgemeinheit die Kosten aufbürdet. Das heißt den Steuerzahlerinnen in Südbaden. Und das war eigentlich das Konzept. Und wir waren immer dagegen. Wir haben irgendwann vor vielen Jahren Anzeige erstattet. Das heißt, wir haben diese Grundwasserversalzung angezeigt. Man muss sich einfach vorstellen, wenn man in Freiburg Streusalz streut, in kalten Wintern, da muss man Bußgeld zahlen, und da gehen jedes Jahr sehr, sehr viele Tonnen Salz ins Grundwasser. Und was mich als Bundgeschäftsführer immer ärgert, ist, wenn man das Verursacherprinzip nur bei den Kleinen anwendet und nicht bei den Großen. Deswegen haben wir die angezeigt, und es gab die größte Razzia und Polizeiaktion in der Geschichte des Freiburger Wirtschaftskontrolldienstes. Die haben bei der Kali und Salz AG im Prinzip eine Hausdurchsuchung gemacht. Sowas freut den Bundgeschäftsführer. Und später ist auch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald eingestiegen in dieses Verfahren, und die haben geklagt. Und da hat immer die Kali und Salz AG versucht, sich rauszuwinden und zu sagen, ja, wir sind eigentlich nicht verantwortlich. Jetzt gibt es seit über 10 Jahren ein Urteil, das besagt, dass die Kali und Salz AG verantwortlich ist. Und seit 10 Jahren drängen wir, jetzt beginnt endlich mal mit der Sanierung. Wir haben Briefe geschrieben, wir haben drei Jahre gewartet, wir haben immer wieder Briefe geschrieben, und jetzt in der Weihnachtszeit haben wir an unsere Mitglieder am südlichen Oberrhein 8000 Postkarten geschickt und so Protestpostkarten, und von denen sind 800 bei der Landrätin eingetroffen. Und jetzt hat uns die Landrätin geantwortet und hat gesagt, okay, also die Firma Kali und Salz AG saniert auf eigene Kosten, das kostet 3,2 Millionen Euro, und endlich gegen Ende dieses Jahres wird die ganze Sache konkreter. Das freut uns. Also wir freuen uns, dass endlich etwas geschieht. Und es ärgert uns, weil es so unendlich lange gegangen ist.
Unendlich lange, das ist genau das richtige Stichwort. Das geht natürlich in die Zukunft hinein. Wie lange wird denn so eine Sanierung für diese etwas mehr als 2 Millionen halten? Das Salz an der Oberfläche, sprich der Berg wird ja nicht abgebaut, sondern irgendwie habe ich ins Gefühl abgedichtet, und sowas hält ja auch nicht ewig.
Ja, also im Prinzip geht es halt darum, dass man verhindert, dass Regen das Salz auswäscht. Wenn es da 20, 30 Kilo Salz zukünftig auswäscht, ist das ja kein großes Problem. Es ist kein Gift, es ist Salz. Es ist Salz, das im Grundwasser nichts verloren hat und vor allem nicht tonnenweise. Und deswegen muss man dieses Berglein in eine bestimmte Form bringen, muss oben drüber eine dauerhafte Folie legen. Besser wäre noch eine Tonpackung von 1-2 Metern, die nicht durchwurzelt werden kann. Und dann wird verhindert, dass im Prinzip das ausgewaschen wird. Kostet viel Geld, 3,2 Millionen Euro, aber ist absolut notwendig und hätte man eigentlich nach unserer Ansicht schon vor 10 Jahren machen können. Und wie gesagt, wenn man da so eine so eine Tonpackung obendrauf packt und macht eine dichte Folie dazwischen, eine dauerhafte, dann ist dieses Problem zumindest mal für einige Jahrhundert in Griff. Was uns Sorgen macht, ist, dass damals in den wilden 70er Jahren, als Umweltschutz noch kein großes Thema war, dass man damals unten nicht das alte Salz gelagert hat, sondern dass man damals cyanidhaltige Härtesalze unten reingepackt hat. Das heißt, dort unten ist im Prinzip ein Giftmülllager entstanden, das heutigen Anforderungen auch nicht ansatzweise genügt. Das ist noch so ein Problem, was auf die zukünftigen Generationen zukommen wird.
Das heißt, da müsste man nachfassen und da was auch wieder tun.
Also wie gesagt, da unten schlummert ein Problem für die zukünftigen Generationen. Wir sind jetzt mal froh, dass wir nach unendlich vielen Mühen und Kämpfen und Briefen und Postkartenaktionen einen Teil des Problems gelöst haben. Das andere kommt auf uns auch noch zu.
Das ist Baden, ne?
Das ist Baden und
wir sind Dreieckland. Das heißt, wir können auch rüberschauen nach Frankreich und wir können natürlich auch vom Schwarzwald aus rüberschauen nach Frankreich. Da gibt es ja auch ein gewisses Wasserproblem, sprich, da wird das Wasser auch ein bisschen knapp. Und wir können natürlich auch an den Weltwassertag denken und so weiter und so weiter. Wir können das Thema auch ein bisschen größer auffassen. Und vor allen Dingen, dass man einschläft, wenn ein Problem gelöst ist. Das sieht man unter Umständen an Fessenheim. Da hat man immer wieder ein bisschen eingeschlafen, aber dann auch weitermachen müssen, am Thema dranbleiben müssen, dass das Problem nachhaltig gelöst wird.
Wir haben vielfältige Wasserprobleme. Wir haben dieses Salzproblem. Wir haben das ganz große Salzproblem, was aus dem Elsass kommt. Wir haben ein Nitratproblem. Und dann erleben wir, wie so ein großes Thema Wasser in Nischen diskutiert wird. Das heißt also, wir haben eine wahnsinnige Debatte im Breisgau Hochschwarzwald gehabt, weil möglicherweise 1-2 Liter Getriebeöl aus den Windrädern oben am Berg auslaufen könnte und könnte unten das Grundwasser gefährden. Das ist eine absolute Nischendiskussion, wo es im Prinzip nicht um das Grundwasser ging, sondern wo es darum ging, Windräder zu verhindern. Und ich denke, die Umweltbewegung muss sich auch wieder verstärkt um die großen Probleme kümmern. Und ich selber bin jetzt froh, dass wir zumindest mal an einer Stelle einen Knoten auf eines dieser Probleme gemacht haben und dass da endlich dieser Salzberg in Buggingen saniert wird.
Okay, dann danke ich mal auf jeden Fall für dieses Gespräch. Auf jeden Fall Wasser, da müssen wir dranbleiben. Luft, Wasser und Nahrung, das sind praktisch die Grundbestandteile unseres Lebens. Und Wasser ist da schon mal die Nummer 2, wenn man mal von der Luft absieht. Und in der Welt gibt es genügend Hunger.
Und wir erleben immer wieder, dass die Wasserverschmutzer die große Lobby sind. Wir als BUND sind die kleine Lobby, die sich für die Teetrinker und Kaffeetrinkerinnen der Welt einsetzen und sich dafür engagieren. Danke für euer Interesse an dem Thema.
Merci, Axel Mayer, BUND Freiburg. Ellwangen. Strafverfahren gegen Geflüchtete basiert wohl auf rechtswidrigem Polizeieinsatz. Der Polizeieinsatz in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen am 3. Mai 2018 war wohl rechtswidrig. Diese Einschätzung wird zunehmend breiter geteilt. Zuletzt hatte der zuständige Richter am Amtsgericht Ellwangen Prozesstermine gegen 3 Bewohner der Lea Ellwangen aufgehoben, die alle am 14. März hätten stattfinden sollen. Die 3 hatten Strafbefehle wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei genau diesem Polizeieinsatz erhalten und dagegen Einspruch erhoben. Rechtsanwalt Christian Mertens vertritt 2 der 3 Ellwangener Flüchtlinge, deren Gerichtstermine am 14. März hätten stattfinden sollen. Radio Dreigland sprach mit ihm.
Also in beiden Fällen sind die Vorwürfe Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das heißt, sie sollen gegenüber Beamten, ich formuliere es mal flapsig, nicht mitgespielt haben, als die Beamten bestimmte Dinge von ihnen wollten. Also festnehmen, stehen bleiben oder sonst irgendwas. Und dem sollen sie nicht nachgekommen sein, diesen jeweiligen Anordnungen.
Da geht es um diesen berühmten Polizeieinsatz am 3. Mai. Also es geht nicht um den Tag, an dem eine Person hätte festgenommen werden sollen, sondern um den Tag, wo die Polizei dann nochmal in die Erstaufnahmestelle kam und Zimmerkontrollen gemacht hat.
Genau.
Warum sind die Vorwürfe so erstmal nicht haltbar, beziehungsweise nach Einschätzung des Richters jetzt nicht ausreichend für ein Strafverfahren?
Damit sie als Polizist unter den Schutz des Strafrechts fallen, muss ihre Diensthandlung rechtmäßig sein. Und zwar formal rechtmäßig. Das heißt, sie müssen sich an bestimmte formale Kriterien halten. Hier bestanden von Anfang an seitens der Verteidigung und auch seitens der Prozessbeobachter und Prozessbegleiter immer Zweifel an der Rechtmäßigkeit weil die Polizei ohne Durchsuchungsbeschluss in dieses Gebäude reingegangen ist. Und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, Eigentümer dieses Gebäudes ist eine öffentliche Einrichtung. Die ist damit derjenige, der erlauben kann, dass die Polizei da reingeht. Und da kann man aber offenbar durchaus anderer Meinung sein, ob nicht möglicherweise die einzelnen Zimmerinhaber diejenigen sind, gegen die Durchsuchungsbeschlüsse hätten erlassen werden müssen. Und dass es solche Durchsuchungsbeschlüsse nicht gab, das ist wohl relativ unstreitig.
Die Polizei oder die Betreiber argumentieren in solchen Fällen dann oft mit einem besonderen Handlungsbedarf, mit Gefahr in Verzug zum Beispiel.
Genau.
Was würden Sie darauf in diesem Fall antworten?
Darauf hat auch der Richter schon geantwortet. Also die Regelung, die immer möglich ist, ist die sogenannte Gefahr im Verzug. Das heißt, es besteht Gefahr, wenn man nicht sofort handelt. Und da sagt der Richter, naja, also das war, ich glaube, 2 oder 3 Tage später, da bestand keine Gefahr im Verzug mehr. Ja, also wenn man quasi unmittelbar, als dieser erste Versuch, irgendjemanden da rauszuschnappen, als der nicht durchgeführt werden konnte, wenn man da direkt gehandelt hätte, da hätte man darüber reden können, ob das legal war, aber nicht so lange Zeit später und dann, ohne dass man sich um irgendwelche Durchsuchungsbeschlüsse oder sonstiges kümmert.
Obwohl also die Polizei auf einer sehr fragwürdigen rechtlichen Basis gehandelt hat, hat die Staatsanwaltschaft dann die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet, das jetzt eben eigentlich in einen Prozess gemündet wäre, weil ihre Mandanten und auch noch ein weiterer gegen die Strafbefehle geklagt hatten. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen der Staatsanwaltschaft?
Also ich persönlich teile die rechtliche Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht, aber Sie können natürlich als Staatsanwalt eine gewisse rechtliche Einschätzung vornehmen und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir schätzen es rechtlich so ein, dass die keinen Durchsuchungsbeschluss brauchten und dass das, was die Personen gemacht haben, sich dann als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte darstellt. Ich teile das nicht. Ich halte das auch in gewisser Weise für ein Problem, dass die Staatsanwaltschaft nicht immer, ich formuliere es mal so, die notwendige Distanz zur Polizei hat. Ja, also, dass die Staatsanwaltschaft immer wieder, ich weiß nicht, ob es in dem Fall so war, aber dass die Staatsanwaltschaft immer wieder der Einschätzung der Polizei folgt und das übernimmt und sich offenbar manchmal nicht als objektive, sondern als reine Strafverfolgungsbehörde sieht. Aber tatsächlich zeigt ja die Tatsache, dass das Gericht das Verfahren noch nicht beendet hat, sondern der Staatsanwaltschaft zurückgeschickt hat mit einigen Fragen, dass das jetzt nichts ist, dass die Staatsanwaltschaft da einen katastrophalen Fehler gemacht hätte, sondern dass die Staatsanwaltschaft einfach eine, meiner Meinung nach, unzutreffende Rechtsansicht vertreten hat.
Sie sagten es bereits, also das Strafverfahren ist jetzt nicht eingestellt, sondern das Gericht hat der Staatsanwaltschaft nur aufgegeben, noch weitere Ermittlungen zu verfolgen. Rechnen Sie damit, dass die Staatsanwaltschaft jetzt weitere Vorwürfe aus dem Hut zaubern wird?
Nein, also mit weiteren Vorwürfen werden die nicht weiterkommen. Also das Gericht hat konkrete Fragen gestellt, wie das abgelaufen ist, wie der Ablauf war. Und da denke ich nicht, dass die Staatsanwaltschaft noch viel wird liefern können, weil ja die Akte in einem Strafverfahren zum Zeitpunkt der Anklageerhebung vollständig sein muss. Also Sie können nicht eine Akte hinlegen und dann, wenn das Gericht sagt, da fehlen aber noch Sachen, dann sagen, ja, dann packen wir halt noch die Seiten 114 bis 122 dazu, sondern die Akte muss vollständig sein. Und deswegen denke ich, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass da nichts mehr nachkommen wird, was jetzt das Verfahren in die andere Richtung kippen lässt.
Das Thema der Zimmerdurchsuchungen in Sammelunterkünften für Flüchtlinge wird derzeit relativ breit diskutiert, zumindest in Fachbereichen. Es gibt schon verschiedene Expertisen dazu und auch erste einschlägige Gerichtsurteile, die das eben als rechtswidrig einschätzen. Jetzt ist aber in dem Gesetzentwurf von Innenminister Seehofer zu erleichterten Abschieberegelungen tatsächlich ein Passus enthalten, der vorsieht, dass Wohnungsdurchsuchungen zukünftig ohne Richtervorbehalt möglich sein sollen, nicht nur bei Gefahr im Verzug, sondern auch dann, wenn sich eine Abschiebung dadurch wesentlich verzögern würde. Wie würden Sie, falls das jetzt so abstrakt auf die Schnelle möglich ist, wie würden Sie dieses Vorhaben bewerten?
Ich kenne jetzt den Gesetzentwurf nicht wortwörtlich. Mhm. Wenn es tatsächlich so ist, dass Sie die Durchsuchung von Wohnungen nicht mehr von einem richterlichen Beschluss abhängig machen, dann kriegen Sie ein Problem mit dem Grundgesetz. Da steht nämlich genau das drin.
Im Gesetz ist tatsächlich auch vorgesehen, dass das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung damit eingeschränkt werden soll.
Ja, das wird es, also okay, das wird es sowieso. Das muss auch in dem Gesetz drinstehen. Also die Einschränkungsklausel muss am Ende eines jeden Gesetzes stehen. Aber wenn Sie mal in Artikel 13 des Grundgesetzes gucken, Artikel 13 lautet, wenn mich da jetzt mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, dass Durchsuchungen nur durch den Richter angeordnet werden dürfen und bei Gefahr im Verzug durch andere Organe. Damit ist klar, also sie brauchen einen richterlichen Beschluss. Unser Grundgesetz ist ja eine Antwort auf eine Zeit vor 1945. Ja, und da war es gang und gäbe, dass irgendwelche Exekutivbehörden in Wohnungen reinliefen. Und das will das Grundgesetz verhindern und sagt deswegen, da muss immer ein Richter drüber gucken, es sei denn, wir haben sonst ein dickes Problem. Das ist eben in den Fällen nicht so. Ja, also ich sehe auch gar nicht das Problem, also ich meine, das, am Ende ist das ja alles, Entschuldigung, dass ich das so sage, populistischer Firlefanz. Ja? Also Sie können doch, wenn Sie ein Problem sehen, als Ermittlungsbehörde zum Richter gehen und sich von dem einen Durchsuchungsbeschluss geben lassen. Und wenn der Richter Ihnen einen gibt, dann gehen Sie danach rein. Und wenn der Richter Ihnen keinen gibt, ja, wo kommen wir denn dahin, dass Sie meinen, dann müssten Sie es eben doch machen. Aber das ist leider etwas, dass etliche Minister ja jetzt nicht zwingend vom Fach sind. Also das muss man ja fairerweise auch sagen, also dass Sie, wenn Sie kein Jurist sind, möglicherweise Artikel 13 nicht kennen. Da hilft es Ihnen dann auch nicht, wenn Sie bestimmte politische Positionen bekleiden.
Abschließend noch mal kurz zurück zu Ellwang. Sie begleiten jetzt zwei Beschuldigte, die in der Lea Ellwang untergebracht sind oder letztes Jahr waren. Es gibt eine ganze Reihe von Prozessen und auch von verschiedenen Klagen gegen das Vorgehen der Polizei. Letztes Jahr war ein großer Aufschrei nach den Protesten der Bewohner gegen die Abschiebung eines Mitbewohners. Glauben Sie, dass durch diese juristische Aufarbeitung, die jetzt nach und nach langsam folgt und auch mediale, dass da die öffentliche Meinung noch mal etwas geändert werden kann?
Also ich glaube, dass es dringend nötig ist, dass sich die öffentliche Meinung ändert. Wir reden immer von Zivilcourage, ja, und man könnte ja auch mal überlegen, ob es nicht Zivilcourage ist, dass ich versuche zu verhindern, dass irgendjemand in ein Land zurückgebracht wird, in dem ihn Tod und Vertreibung drohen. Ja, da kann man ja einfach jetzt mal ganz abstrakt drüber nachdenken. Natürlich ist es für den Bürger durchaus relevant, wenn am Ende sich herausstellt, dass ein Verhalten rechtswidrig war. Das ist kein Allheilmittel und die nachträglich festgestellte Rechtswidrigkeit sorgt leider auch selten dafür, dass man es beim nächsten Mal besser macht. Aber ja, ich denke und ich halte das auch für sehr wichtig, dass man das machen sollte und dass man diesem öffentlichen Aufschrei nicht unbedingt hinterherlaufen sollte, aber ihm vielleicht mal etwas entgegensetzen sollte.
Geflüchtete aus vielen Städten sprechen bei Kundgebungen in Ellwangen. Trotz Regens und Kälte haben Flüchtlinge aus Ellwangen und anderen Städten und Lagern sowie UnterstützerInnen am 14. März mehrere Stunden lang in Ellwangen demonstriert. Anlass waren die für diesen Tag angekündigten Prozessauftakte im Verfahren gegen drei Bewohner der Lea Ellwangen im Kontext des Polizeigroßeinsatzes vom 3. Mai 2018. Die Verhandlungstermine wurden abgesagt, weil der zuständige Richter die Rechtmäßigkeit dieses Einsatzes und damit die Legitimation der Strafverfahren in Zweifel zieht.
Trotz schlechtes Wetter, wir seid auch viel. Für uns ist nicht, dass es 1000 Leute sein, für uns ist Präsenz. Wir könnten zwei sein, aber trotzdem die Solidarität ist bundesweit und weltweit. So danke ich schon alle für das Kommen und wir werden nie aufgeben. Das müssen wir heute betonen, weil in Ellwangen ist was schief passiert. Ellwangen, so wie wir schon mal gesagt haben, ist ein Symbol unserer Widerstand. Ellwangen ist ein Symbol des repressalen Systems in Deutschland. Wir sagen nochmal, Geflüchtete sind nicht Kriminelle. Wir sind Menschen, wir gehören dieser Gesellschaft. So das müssen wir immer betonen. Entweder die das nehmen oder nicht, sagen wir immer, wir gehören in diese Gesellschaft. So, wir haben Vertretung von verschiedenen Regionen hier aus der bayerischen Ebene. Wir haben auch Aktivisten, auch Leute mit Erfahrung von der gleichen Polizeirazzia, der am 14. Mai März in Donau stattgefunden ist. Und heute ist ein Gedenktag, die brutale Polizeirazzia in Ellwangen. So, wir müssen das heute auch erinnern. Und auch mit aller anderen Brutalität, der auch durch Sicherheitsdienst oder Polizeibeamten passiert. So, heute sind wir in Ellwangen. Das Gerichtsverhandlung ist schon sogenannt aufgehoben. Das heißt nicht, dass es eingestellt ist. Deswegen sind wir hier, wir müssen das betonen. Die Polizeirazzia in Erlwangen am 3. Mai war rechtmäßig falsch. Und wir betonen immer noch, der Staat Baden-Württemberg muss das akzeptieren und alle Verfahren, der dazu geht, muss eingestellt werden. Auch die Geflüchteten, die verhaftet sind, der in Untersuchung haben, muss freigelassen. Ja, das ist unser Grund. Und so, wir werden immer wieder hier kommen und immer die Skandal gegen was hier in Erlwangen passiert. Wir sind Teil dieser Stadt, wir sind Teil dieser Gesellschaft und das ist ganz wichtig. So, danke für das. Einfach nur eine Zusammenfassung. Die Frau aus Ingolstadt hat auch schon was über die Kinder gesagt. Ich bin, wir hören immer diesen Satz zum Kindeswohl in Deutschland. Aber die große Probleme in den bayerischen Lagern ist einfach mit den Kindern. Die dürfen nicht in die Schule gehen, die bekommen keinen Respekt. Und trotzdem, wir reden über Deutschland, der zum Kindeswohl immer respektieren. Und so, aber das geht nicht für die Geflüchteten. Das ist einfach ein wichtiges Ding. Ich sagte jetzt, wir brauchen dieses Recht, diesen Respekt für unsere Kinder. Das ist ganz wichtig. Denn die Bruder aus München auch hat schon viel gesagt über Fluchtursache, über Schokolade, die wir hier jetzt essen, über die Deutsche als eine, die einzige Geflüchtete sind. Aber trotzdem bekommen die Respekt überall, aber hier respektieren die uns nicht. Der betont, dass die Deutsche sollte nicht vergessen. Die Vergangenheit sollte immer im Kopf bleiben, weil die waren schon mal Geflüchtete und sollte die auch Geflüchtete auch respektieren.
Es wurde schon viel gesagt über die Ankerzentren und diese neue Massenlage und was für Menschen- und Grundrechtsverletzungen da passieren. Es wurde auch viel gesagt schon über die Rolle von Polizei in dieser Ordnung, um das aufrechtzuerhalten und diese brutale Polizeieinsätze. Was wir als Justizwatch beobachten mit großer Sorge ist, dass in den letzten Jahren die Rolle der Justiz in diesem ganzen Komplex, dass die nachträglich diese Polizeigewalt und auch staatliche strukturelle Gewalt in den Ankerzentren legitimieren mit diese Urteile, die dann auch oft die Geflüchteten, die Opfer von diesen Angriffen kriminalisieren. Und der heutige Tag ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es hat gezeigt, dass Protest sich lohnt, weil sonst wären diese Geflüchteten schon längst kriminalisiert. Und es hat sich gezeigt, dass die Gerichte können auch gezwungen werden, um Grundrechte und Menschenrechte zu anerkennen. Aber es sollte doch überhaupt nicht so sein. Gerichte, Justiz sollte ja aktiv die Grundrechte und Menschenrechte aller Menschen in Deutschland garantieren. Also alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz, auch Grundgesetz. Ich möchte selbst überhaupt nicht heute hier sein. Also das sollte überhaupt nicht notwendig sein, diese Art von Protesten zu machen. Aber leider ist das so und der Kampf geht weiter.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 21. März 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!